Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Das Thema heute ist Vorfreude. Und wie ihr heute schon im Anspiel eben gesehen habt, ging es um die Erwartung der Ankunft von dem Sohn, von dem Bruder. Und heute in meinem Bibeltext geht es auch um die Vorfreude auf das Kommen Jesus. Dazu lese ich zu Anfang den Bibeltext einmal, beginnend mit Lukas 39 bis 56. Falsche Richtung. Bis 45. Ich lese einmal hier aus meiner Bibel. So. Der Besuch Marias bei Elisabeth. Maria aber machte sich auf in den Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib, und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in meinem Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was vom Herrn gesagt worden ist. Als ich in der Vorbereitung diesen Text gelesen habe, die Stelle, da kamen mir ein paar Fragen auf, die ich auch euch heute stellen möchte. Und die erste Frage, die mir gekommen ist, ist: Woher kommt die Freude? Da dürft ihr auch gerne mal eure Meinung dazu sagen. Was denkt ihr, woher kommt denn hier diese Freude? Gut, also für mich kommt die Freude hier vom Heiligen Geist. Wie komme ich denn drauf, dass die Freude vom Heiligen Geist kommt? Da lesen wir zum einen in den Versen 41 und 44, dass Johannes vor Freude im Leib hüpft. Und warum kommt das jetzt vom Heiligen Geist? Und zwar lesen wir das in Lukas 1, Vers 15. Da wird verkündigt, dass Johannes eben schon vom Mutterleib an vom Heiligen Geist erfüllt sein wird. Und da steht: Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon vom Mutterleib an. Und genau das passiert hier gerade. Er wird vom Heiligen Geist erfüllt, und der Heilige Geist, der schenkt dem Johannes schon im Mutterleib, schenkt ihm die Freude, dass er hüpft, dass die Mutter es merkt. Und es ist kein normales Austreten, wie das Kind immer mal macht, immer mal wieder, sondern Elisabeth merkt, es ist gerade was Besonderes. Das Kind bewegt sich nicht einfach so, sondern vor Freude. Und es wird hier zweimal wird es erwähnt in der Bibelstelle: Johannes hüpft vor Freude im Leib der Mutter. Also ganz klar kommt es hier vom Heiligen Geist, der des Johannes schenkt. Und auch Elisabeth wird hier vom Heiligen Geist erfüllt und drückt ihre Freude vom Kommen Jesu aus, indem sie Maria und Johannes segnet. Das lesen wir in den Versen 41 bis 42. Da steht es: Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Also so drückt sie ihre Freude aus, indem sie Maria und Jesus segnet. Dann meine zweite Frage, die mir aufgekommen ist, ist: Was ist der Grund dieser Freude? Und es ist ganz klar, Jesus, der Retter und Erlöser, der schon vor Zeiten angekündigt wurde, schon mehrfach im Alten Testament prophezeit wurde, er kommt. Er steht kurz bevor, er ist bald da, er ist unterwegs. Es dauert nicht mehr lange und er kommt. Und Jesus ist der Messias. Er ist der, der all unser Versagen, unsere Schuld, die wir vor Gott, vor Jesus, aber auch vor unseren Mitmenschen tragen. Er ist es, der kommt. Und das ist der Grund dieser Freude, warum der Johannes hüpft, warum die Elisabeth Maria und Jesus segnet. Er ist der Grund der Freude. Nun lesen wir im Text weiter, in Lukas 1, 46 bis 56. Da steht: Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges in meinem Arm. Er zerstreut an meinen Arm. Er zerstreut die hochmütig sind in Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Nun, in diesem Bibeltext lesen wir Maria, wie sie Gott lobt und preist. Und eben bei diesem Text kam mir dann die dritte Frage auf. Und die lautet: Wozu führt diese Freude? Also wir haben gerade festgehalten, der ersten Frage: Woher kommt die Freude? Vom Heiligen Geist. Was ist der Grund der Freude, dass unser Retter kommt? Und jetzt die dritte Frage: Wozu führt die Freude? Und ich finde, dieser Bibeltext macht uns eine Sache sehr deutlich: Er führt zum Lob und zur Verherrlichung Gottes. Das ist die Reaktion von Maria. Denn Maria weiß, an wen sie sich wenden darf, an Gott. Von ihm kommt es, er schenkt es. Und er verdient auch unser Lob, unsere Anerkennung, unseren Dank. Da kann man jetzt noch so in die Tiefe gehen in den Texten. Aber ich möchte heute bei der Vorfreude oder bei der Freude stehen bleiben. Denn das ist es, was unseren Glauben letztendlich ausmacht. Dass wenn wir zu Gott und zu Jesus kommen, dass wir von seiner Freude erfüllt werden, dass wir diese Freude erleben und Ausdruck verleihen. Ja, zusammenfassend möchte ich die Punkte nochmal für uns persönlich machen. Was bedeutet es für uns? Denn auch wir haben aufgrund unseres Glaubens den Heiligen Geist bekommen, der uns mit dieser tiefen Freude für Jesus erfüllt, der uns diese tiefe Freude schenkt. Und dazu den Vers Epheser 1, Vers 7, in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wir haben außerdem auch den versprochenen Erretter. Wir haben von ihm Erlösung erfahren. Diese Rettung kommt von ihm. Dazu Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und als letzter Punkt, wir sind dazu berufen, ihm zu ehren und von ihm weiterzuerzählen. Das ist unsere Aufgabe, unser Auftrag, Gott zu verherrlichen, sein Wort weiterzugeben, es in die Welt hinauszutragen, dass er verherrlicht wird. Und dazu Kolosser 3, Vers 17, und was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus, und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Das war's von meiner Seite aus, und wie es jetzt im Anspiel weitergeht, das seht ihr jetzt.
Nur alle Hallo von hier vorne, und ich darf den zweiten Teil der Predigt machen. Und bei mir geht es um das Thema, den falschen Fokus zu wählen. Wie wir gerade im Anspiel gesehen haben, der Gast ist da, aber der Fokus liegt bei den Eltern auf ganz was anderem. Er ist der eine, der Vater, der fährt weg, holt noch schnell die Sternspitze, die Mutter muss noch den Kuchen fertig machen. Eigentlich so ein Szenario, was an Weihnachten auch keine Besonderheit darstellt. Man ist im Stress. Und das, was man aber eigentlich feiern sollte, den Geburtstag unseres Retters Jesus, wird einfach vergessen. Wir verfallen in Stress, Geschenke werden vielleicht noch auf den letzten Drücker geholt und wir legen den Fokus auf das, was uns in dem Moment am wichtigsten erscheint, aber vergessen den Hauptgrund, warum wir das Ganze eigentlich tun. Und nicht nur heute geht es uns das so. Einigen Bibelkennern ist vielleicht die Parallele von dieser Geschichte zu Lukas 10 aufgefallen. In dieser Stelle kommt Jesus bei jemandem an und es stellt sich die Frage, wie geht man mit dieser Anwesenheit von Jesus um? Wie man es auch an Weihnachten kennt. Wie gehen wir damit um, dass Jesus gekommen ist? Und dazu will ich Lukas 10 ab Vers 38 lesen. Als Jesus nun mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau als Gast bei sich auf. Ihr Name war Martha. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Die setzte sich zu den Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Aber Martha war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alleine machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Aber der Herr antwortete: Martha, Martha, du bist so besorgt. Du machst dir Gedanken um so vieles, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das wird ihr niemand mehr wegnehmen.
Dort nahm ihn eine Frau als Gast bei sich auf. Ihr Name war Martha.
Dieser Satz zeugt nicht nur von Marthas Mut, sondern auch von ihrem Fleiß und Energie. Weil was heißt es, wenn ein Gast kommt? Ja, zunächst ein Becher kühles Wasser, vielleicht nur ein bisschen Zitrone und Minze rein, aber einen Gast ohne eine Mahlzeit wieder davongehen lassen, das geht im Orient überhaupt nicht klar. Also schnell Vorräte sichten, dann ab zum lokalen Markt, Fladenbrot, Gemüse, Obst kaufen, ein paar Gewürze noch, Datteln vielleicht und zur Feier des Tages ein Huhn. Und dann zurück nach Hause, den Datteln und Oliven schon mal hinstellen als kleinen Snack, währenddessen das Huhn schlachten, rupfen, kochen, Gemüse putzen, kleinschneiden, nebenbei noch ein paar Dinge wegräumen in eine Ecke, die man nicht sieht. Und dann, denn wer könnte denn eigentlich mit einem Besuch denn heute rechnen? Und danach schmutzige Teller abwaschen, den Tisch wieder abdecken, davor natürlich auch den Tisch aufdecken, alles hinmachen, alles wieder sauber machen. Und wer weiß, vielleicht möchte der Gast ja noch übernachten und dann muss man ja noch ein Bettlager richten und so weiter und so fort. Nicht umsonst heißt es in diesem Bibeltext auch: aber Martha war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten. Martha hatte nicht Unrecht. Wenn Gäste da sind, muss sich um die Gäste gekümmert werden. Dem Gast soll es gut gehen. Wir sagen in Deutschland, der Gast ist König. Das sind doch die Pflichten eines Gastgebers, wie wir sie kennen. Auch William Shakespeare sagte schon vor ein paar hundert Jahren: das reichste Mahl ist freudenleer, wenn nicht des Wirtes Zuspruch und Geschäftigkeit den Gästen zeigen, dass sie willkommen sind. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause so abläuft. Seid ihr solche Gastgeber, die versuchen, dem Gast alles recht zu machen? Also ich persönlich würde von mir sagen, ich bin ein schlechter Gastgeber, denn ich bin überhaupt nicht so. Aber wenn ich zum Beispiel meine Mutter anschaue, wenn wir Gäste haben, ihnen fehlt es an nichts. Generell gesprochen, wenn man einen Gast hat, sollte man erstmal für das Wichtigste gesorgt sein, bevor man zur Ruhe kommen kann und dem Gast zuhören kann. Zumindest was zu trinken, vielleicht noch ein paar Snacks oder nicht. Aber ich kenne auch Menschen wie mich eingeschlossen, die sind eher wie Maria. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Die setzte sich zu den Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Also wenn ihr zu mir zu Besuch kommt, kriegt ihr vielleicht ein Glas Wasser, wenn ihr Glück habt. Und das war's dann auch. Vielleicht schiebe ich noch währenddessen das gesamte Chaos in die nächste Ecke und noch eine Decke drüber, damit ihr es nicht seht. Aber ich bin so einer, ich vernachlässige eher diese typischen Pflichten eines Gastgebers. Ich wende mich eher dem Gast zu und dem Grund, warum er mich besuchen kommt. Und es gibt beide Sorten von Menschen. Zum Teil handeln wir so aus der Prägung heraus oder wie wir es gelernt haben, aus der Kultur oder einfach, weil man ein fauler Student ist. Aber wenn Jesus vorbeikommt, ist es doch eine besondere Situation, eine einzigartige Situation. Deswegen überlegt mal kurz, wie würdet ihr denn handeln, wenn Jesus heute Nachmittag an eure Tür klopfen würde und euch besuchen würde? Das Verhalten von Martha ist überhaupt nicht falsch, wie sie hier reagiert. Aber die Frage ist nur, war es das Richtige auch in genau dieser Situation? Sie war jedenfalls sehr überzeugt davon, dass sie das Richtige tut. Denn sie macht ihre Schwester einen Vorwurf. Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alleine alles machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Hier sehen wir so eine verzweifelte Frage von Martha, ein leidenschaftliches Appell, das irgendwie auch ausdrückt, sie kommt so langsam an ihre Grenzen. Denn ganz am Anfang steht ja auch, dass Jesus nicht alleine unterwegs war. Er war mit seinen Jüngern unterwegs. Er hatte eine ganze Entourage dabei und eine große Menge an Leuten kommt in dein Haus herein und du musst dich alleine um sie kümmern. Ich glaube, da kommt jeder an seine Grenzen. Und ich denke, zu dieser Erschöpfung, die wir sehen, mischt sich auch ein bisschen Wut rein. Jesus sieht mich nicht, Maria hilft mir nicht, keiner sieht mich, keiner hilft mir. Was auch interessant zu sehen ist, Martha schafft es nicht mal, Maria direkt anzusprechen. Sie könnte einfach sie packen können und sagen können, Maria, sei doch so gut, deck schon mal den Tisch, danach kannst du ja auch weiter zuhören. Nein, sie geht zu Jesus und beschwert sich über Maria. Und dieses Tun, was Martha hier macht, wird im Griechischen mit dem Verb perispao beschrieben. Das bedeutet nach allen Seiten gezerrt sein und in Anspruch genommen sein. Und ich denke, jeder von uns kennt diese Phasen. Vor allem jetzt hier in dieser Weihnachtszeit. Man hat immer so viele Dinge zu tun, mit nach verschiedenen Seiten gezerrt und verliert dabei den Fokus auf das, was eigentlich wichtig sein sollte. Aber es müssen nicht nur große Zeiträume sein. Verschlafen, ein voller Tag, ganz viel Stress und dann vergisst man schon mal die stille Zeit oder sie wird weiter nach hinten geschoben. Aber Jesus will nicht, dass man sich verliert in den vielerlei Dingen des Alltages, in dem Schaffen, in dem Tun, was man tagtäglich macht. Er will, dass wir in so einer Situation sind wie Maria. Wir sollen zur Ruhe kommen, ganz da sein, in dem Augenblick und genau bei dieser Person, die von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auch Martha darf in Jesu Gegenwart ihr Tun und Sorgen auch einfach mal sein lassen. Das sehen wir gleich danach in dem nächsten Vers, wie Jesus sie dazu auch auffordert und sie einlädt, genau das zu tun. Martha, Martha, bist du so besorgt und machst dir Gedanken um so vieles. Aber eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das wird ihr niemand wegnehmen. Die Sorge um das viele Drumherum, was es bedeutet, einen Gast zu bewirten, lässt Martha diesen wesentlichen Moment verpassen. Sie hat ja recht, dass Gäste versorgt werden müssen. Aber ist es auch das, was in dieser Situation wirklich zählt? Jesus betrachtet sie mit großer Liebe und auch ein bisschen Sorge. Martha, Martha, klingt vielleicht ein bisschen wie ein Vorwurf, aber es ist eher so eine Aufforderung, eine orientalisch liebevolle Ansprache an Martha, die Sorgen und Mühen einfach mal sein zu lassen, um das Viele. Aber dann aber auch dieser eine Appell, eines ist Not, eines ist nötig, die Konzentration auf das eine, auf das Wesentliche fehlt hier. Dir. Was hört denn Maria da, das auch anscheinend so wichtig für Martha zu sein scheint? Vielleicht hört Maria, wie zum Beispiel Jesus auch an anderen Stellen sagt, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr da nicht viel kostbarer als er? Oder vielleicht hat auch sowas gesagt wie, kommt her, zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Diese Worte will Maria unbedingt hören, aber sie dürfen auch Martha nicht vorenthalten werden. Vor allem für sie sind diese Worte doch ganz besonders wichtig. Aber sie ist verloren in diesen alltäglichen Sorgen. Und wenn wir die Bibel betrachten, sind Unruhe machen und Sorgen machen oft ein Ausdruck des mangelnden Gottesvertrauens. Aber wenn Jesus uns in der Bergpredigt dazu auffordert, uns nicht zu sorgen, dann meint er genau das, diese Tretmühlen des Alltages zu verlassen, einfach mal zur Ruhe zu kommen, für eine bestimmte Zeit einfach mal durchzuatmen, zu ihm zu kommen und einfach mal aufzutanken und sich auf das Wesentliche zu besinnen, was es eigentlich auch wirklich gilt. Und wann ist das wichtiger als jetzt, wo wir doch so ein Fest da haben, das genau dafür da ist? Auch mal den Stress liegen lassen, die Zeit zu genießen und eines dieser wichtigsten Festen von uns Christen überhaupt auch zu feiern. den Fokus wieder nach vorne auf Jesus richten. Und in diesem Sinn wünsche ich euch eine gesegnete Weihnachtszeit.